Also es ist eine schöne Marina.
Nein. Wir haben das erste Mal in Senegal gehabt. Und seitdem folgt das uns ab und zu wieder. Und dann ja, hast du den Geschmack im Mund und so, aha, okay.
Hoppla.
Ja. Jetzt muss ich das ganze Ding essen. Toll.
Ja. Ich weiss nicht, ob man die Hintergrundkulisse schon gehört, aber es ist 8:52 am Morgen und 10 Meter von uns ist wieder mal voll Party.
Hoi du. Ich bin der Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer, produziert von der Podcast Schmiede. Die zwei auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arjan und Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf dem wilden Weltmeer so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmässig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Hoi miteinander!
Hallo!
Hoi!
Freddy, du bist wieder zurück.
Ja.
Du bist wieder auferstanden.
Ja. Ich bin wieder da.
Wie schlimm war es?
Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich würde sagen, auf der Lebensmittelvergiftungsskala so ein 6 aus 10.
Und 10 ist das Schlimmste?
Ja.
Okay.
Und deine Schwester hat es dann noch geschafft?
Ja, meine Schwester hat es noch geschafft. Sie war noch etwas länger am Leiden als du, gell? Mhm. Du hast eine Nacht gehabt, sie hat eine Nacht und den folgenden Tag. Aber zum Glück ist dann am Tag drauf, wo ihr Flug war, ist dann alles wieder gut gewesen.
Das heisst, ihr seid jetzt Richtung Salvador? Sind ihr jetzt dort schon angekommen?
Ja.
Krass, das ist mega weit. Ihr hättet mega weit müssen segeln oder Motoren.
400 Meilen, gell?
Wow. Nein, 270.
Wirklich? Ah ja, stimmt. Es ist mir vorgekommen wie 400 Meilen, es sind nur 270, höre ich gerade.
Aber gleich schon auch noch recht viel, muss man sagen.
Es ist schon noch recht viel gewesen. Und wir haben, es ist 3 Tage gegangen. 2 von denen haben wir sehr, sehr langsam segeln. Und die letzten 24 Stunden haben wir mit dem Motor gemacht. Es hat eine Strömung gehabt, die nach Norden gegangen ist. Und wir sind nach Süden oder haben versucht, Nein. nach Süden zu gehen.
Der Wind ist auch nach Norden und wir ja. dann nach Süden.
Ja.
Das habt ihr ja schon gewusst, oder? Ja. Dass das so,
ja,
so ist.
Genau. Und es ist ja mit der Wettervorhersage da immer so, es könnte gerade funktionieren mit dem Segeln. Aber dann geht man raus und dann ist es gerade 20 Grad zu wenig. Und das heisst, man segelt dann immer so richtig Land und dann könnte man eine Wende machen und wieder rausgehen. Aber mit dieser Strömung haben wir dann ein paar Mal haben wir das versucht. Und da ist man wirklich dann 180 Grad ist man wieder genau die Strecke zurückgefahren. Und das hat dann nichts gebracht.
Nein. Ja.
Da haben wir
aber ihr habt es durchgezogen. Also ihr habt ja noch diskutiert, ob ihr sollt halten jeweils. Mhm. Aber ihr habt einfach alles in einem Schnutz gemacht.
Ja. Ja, weil wir haben auch gemerkt, dass man da, also wenn man haltet, dann wartet man eigentlich auch nur, um das Gleiche wieder
zu machen. Also es wäre halt nur, um uns ausruhen können. Und weil wir ja schon mehrmals gemerkt haben, die ersten 24 Stunden sind immer die anstrengendsten, bist nachher unterwegs und bist so, ja, bist im Zug und dann lieber gerade durchziehen, als nochmal pausieren und nochmal die schlimmen ersten 24 Stunden müssen hinter sich bringen. So.
Du hast dich also durchgesetzt, Arjan.
Bisschen, ja.
Du hast Freddy überzeugt von deiner Version. wie ist es so, der Küste anzusegeln? Also ist das einfach so ein Abhaken oder kann man das auch geniessen? Ist das auch schön?
Ja, schon. Also spannend ist es schon, einfach nicht aus den richtigen Gründen. Und gesehen kann man eigentlich nichts, weil man muss ja schon ein bisschen weg vom Land, damit man kann segeln, ohne dass es untief wird oder ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und da kann man entweder weit weg vom Land Und dann hat man aber die Gegenströmung oder näher am Land, dann hat man aber die Fische und andere Boote, wo man halt besser muss Ausschau halten. Und von der Küste sieht man eigentlich relativ wenig. Meistens in der Nacht einfach nur die Lichtverschmutzung von der grossen Stadt. Und am Tag, ja, siehst du vielleicht so in der Ferne so etwas. Aber es ist jetzt nicht so Sightseeing wie im Fluss segeln oder so.
Und so über Nacht segeln sind ihr euch jetzt ja recht gewöhnt langsam. Das ist gut gegangen.
Ja, das ist ja, ich weiss nicht, wie viele Nacht wir mittlerweile haben. Aber es ist ja schon immer eben die erste Nacht, da schlaft man schon ein bisschen, aber nicht sehr gut. Am nächsten Morgen sind die Schultern immer bei mir und glaube ich Arjen auch immer ein bisschen verkrampft, dann hat man ein bisschen Kopfschmerzen. Also es ist dann schon, die erste Nacht ist schon immer ein bisschen, hat man so ein bisschen ein Hangover am nächsten Tag. Und dann ist die zweite Nacht, geht in der Nachtschicht ja schon mal ein bisschen besser, kann man vielleicht, bleibt man ein bisschen einfacher wach. Und dann in der dritten Nacht ist es eigentlich voll, ja, ich lebe jetzt in der Nacht. und dann ist es aber schon am nächsten Tag, kommt man an und dann ist alles wieder fertig.
Ich würde auch sagen, so Nacht 3 kippt der Schalter und man denkt, oder bei mir ist es so, ja, das können wir jetzt schon eine Woche lang so machen. Also wenn wir jetzt einfach weitergehen, ja, kein Problem. Das ist jetzt mein Leben.
Wie war es auf Salvador reinfahren? Ist das irgendwie special?
Ja, es ist ja eine sehr grosse Stadt. Also wir haben vor, es ist ja eine riesige Bucht. Und bevor man in dieser Bucht reinfährt, sind wir auch schon 2 Stunden, glaube ich, an der Stadt, an Teilen von der Stadt entlang gefahren an der Küste. Da sieht man dann auch schon die grossen, also Hochhäuser und sowas. Und dann geht man ums Eck, da ist es, hat es ein schönes Leuchtturm. Und dann kommt man in der Bucht rein.
Und das ist schon mega lässig. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie auf dem Zürichsee segeln. Also von wie viel das man sieht.
Und wie nah man ist.
Und wie nah man an der Küste ist, genau. Und da kannst du auch so mit dem Fernglas kannst schon schauen, so, oh, der Strand sieht lässig aus. Oder dort gibt es das und das.
Oder die Basilica do Senhor do Bom Fim.
Ist das die?
Oder
die ist,
zeigt mir jetzt da.
Ah, die sind wir natürlich anschauen. Die hat man nicht gesehen. Okay. Die sieht man auch von da aus. Es hat ein ganz spezielles Feature in dieser Stadt. Und zwar ist das der Elevador. Und das ist ein Lift. Und sie sagen, es heisst überall, es ist der erste städtische Lift auf der Welt gewesen. Und es ist ein Lift, wo die der untere Teil von der Stadt mit dem oberen Teil mit der Altstadt verbindet. Und es sind vielleicht so in der Höhe so 4 Stockwerke oder so. Man rauffährt und dann ist man in der Altstadt, wo eben auch die Basilika ist.
Stimmt. Ich habe es voll vergessen, ich war mal in Salvador und habe den Karneval gefeiert.
Wirklich? Wow! Das ist sicher crazy.
Meine Schwester war ein halbes Jahr dort in Brasilien gewesen, und nachher bin ich sie noch besuchen. Dann sind wir noch. Aber ich war dort nicht so in Partystimmung gewesen. Sie sind dann wirklich wild gegangen und ich bin dann manchmal ein bisschen früher daheim.
Und magst du dich erinnern, bist du dann heim gelaufen oder hast du immer Taxi genommen zum Heimfahren?
Ich habe ziemlich sicher immer Taxi genommen, weil die Eltern von ihrer Kollegin, wo wir gewohnt haben, sie hat sie im Austauschjahr in Italien kennengelernt, lustigerweise. Die waren mega besorgt gewesen, immer, dass wir sicher unterwegs sind und so. Und weißt, ich bin dort ja auch schon, was bin ich gewesen, 4, 25 oder so. Aber sie haben mich wirklich wie ein kleines Kind behandelt.
Ja.
Sie haben wirklich geschaut, dass
ich aber
ja
auch mit,
sicher heimkommen.
Das ist auch mit 39 so oder auch mit 70.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich.
Passiert euch das immer noch so, oder was?
Absolut.
Es ist also jeder, also der Hafenmeister, der Polizia Federal, alle sagen dir, alle Taxifahrer, also es ist so, du kommst da an und sagst so, okay, also ihr könnt ja mit dem Elevador könnt ihr ruhig auf und ab gehen, aber...
Ist alles safe?
Ja, ist alles okay. In Pelourinho hat es ganz viel bewachte, also Militärpolizei und so, wo es viele Leute gibt, ist alles in der Regel sicher. Könnt dies und das machen, geht nicht dort an und sobald es dunkel wird, sind ihr aber wieder daheim. dann dürft ihr nicht mehr rumlaufen. Und nur mit dem Taxi heimfahren, also mit Uber und ja, das ist auf, es ist sehr ein Kontrast. Also die Leute sind ja extrem freundlich. Mhm. Alle sind total offen und warm und einladend. Aber gleichzeitig so, ja, und ja, nicht dort anlaufen. Mhm. Auch nicht am Tag die Straße raufgehen. Und ja, es ist dann, auf einmal hat man so einen ganz starken Kontrast.
Ja, und bestens fahrt ich ein Taxi oder Uber-Fahrer irgendwie zu einem, wir haben zu einem Stoffladen wollen, wieder einmal. Und dann hat er uns dort angefahren und gesagt so, ja, also eben an dieser Straße gibt es ganz viele Stoffläden. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, und wenn der letzte Stoffladen kommt, dann einfach nicht weiterlaufen, gell? Nicht weiterlaufen. Einfach nicht weiterlaufen als der letzte Stoffladen. Etwa dreimal hat er uns das gesagt. Yeah. Und ja, so kommt man sich immer wieder so ganz freundlich bevormundet vor.
Aber man kann sich
selbst... Das ist schon krass. Also irgendwie mega gut gemeint, aber dort hat es mich das so aufgeregt. Ich habe wirklich... Sie haben mich quasi also für mich entschieden, wo, an welchen Strand ich dann reise, um zu übernachten mit dem Zelt.
Ja.
Also das ist dann wie schon möglich
gewesen.
Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Wow.
Sie haben mir das Zelt gegeben und haben gesagt, du kannst dir gut zelten. Und nachher habe ich gedacht, ja, wieso soll ich auf den Campingplatz? Ist viel schöner zwischen den Dünen.
Oh, oh.
Dummerweise habe ich aber nicht realisiert, dass das Naturschutzgebiet ist, wo ich wieder zurückkomme, ist mein ganzes Zelt weg.
Nein.
Ich nur mit den Hawaiianas und meinen Wertsachen. Ich habe gedacht, es sei geklaut worden, bin am Boden zerstört gewesen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sehr wahrscheinlich die Polizei das alles mitgenommen hat. Und ich wollte das Zelt dann auch noch holen. Aber die Kollegin von meiner Schwester hat gesagt, nein, gang auf keinen Fall und so. Die zocken dich dann dort noch ab und es kostet dann mega viel, um das zu holen und so. Und so bin ich meine geliebte Brille und auch diverse andere Sachen losgeworden.
Oh nein!
Es war wirklich ein Fail gewesen. Aber sie, weißt, auch dort haben sie mir wirklich so genau gesagt, so, du gehst jetzt dort hin und dort kannst du übernachten. Mhm. Und, ich will eigentlich auf eine andere, ich will auf Ilha de Poipeva oder so, ich will einfach auf die Insel. Und so. Nein, du gehst jetzt dort.
Ja.
Es ist wirklich so, es ist so krass bevorwunden.
Ja, genau, so fühlt so sich an. Und der Hafenmeister ist auch, wo wir angekommen sind, hat der Fredi gefragt, wo es irgendwo in der Nähe ein kaltes Bier gibt. Und dann hat er wirklich so rausgeschaut, den Sonnenstand geprüft. Er sagt so, ja, das müsst ihr dann schnell trinken.
Hey, lustig. Ja. Ja.
Aber wir haben uns ja auch, wir haben die Regeln alle auch schon gebrochen. Weil es ist ja Männer-WM im Moment.
Ah ja, stimmt.
Und Brasilien hat gespielt. Krass.
Das ist sicher huere abgegangen, oder?
Ja.
Ich habe, also es sind mega viele, also alle natürlich in Gelb und Grün rumgelaufen, außer ich.
Nicht Gelb und Blau?
Nein. Gelb und Grün.
Yeah. Mhm. Also ein paar haben auch ein bisschen Blau gehabt.
Ja, Blau ist ja das andere, das zweite Trikot, aber das haben sie an dem Match nicht angehabt.
Mhm. Ah, krass, okay.
Aber Brasilien hat ja leider nicht so gut gespielt. Darum ist die Stimmung, also sie haben alle geschaut, aber es ist jetzt auch nicht so richtig abgegangen.
Also ich habe das Gefühl gehabt...
Du bist dann auch sehr kritisch.
Ja, das ist...
Was hast du das Gefühl gehabt?
Ich habe das Gefühl gehabt, so von der Stimmung her, also dort, wo wir bei dem Public Viewing waren, wo der Platz so voll war, wo ich weg kann wählen, also dort ist für mich die Stimmung hat sich so angefühlt, wie wenn irgendwie in Zürich wäre die Schweiz im Halbfinale. So hat sich das angefühlt.
Wirklich?
Also es ist wirklich schon nochmal, ich glaube für Brasilien ist die Stimmung nicht so mega crazy gewesen, aber für mich als Besucherin ist schon, das schon die crazigste Fußballstimmung gewesen, die ich je erlebt habe.
Ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, in Brasilien ist immer eine Party.
Also, ja, das stimmt.
Also es ist wirklich überall, in jedem Boot ist ein Lautsprecher. Heute Morgen um halb sieben ist so laut gewesen, dass man Vibrationen auf unserem Schiff gehört hat. Also es ist wirklich... und jedes Wochenende ist ja, gehen alle mit so Boot raus, da in der Bucht, auch in Stella und so ist das ja bis jetzt. Und jeder Strand ist quasi... hat eine Party irgendwie, alle machen so ihre eigene kleine Feste heim und so. Also es ist, Stimmung ist in Brasilien ja eigentlich sehr
festlich immer,
genau. Ja. Darum ist es während der WM, habe ich auch gedacht, vielleicht ist das jeden Samstag fast so.
Ah, Aber wie schauen dann alle so auf Grossleinwand oder alle irgendwie in Bars? Oder wie funktioniert das genau bei der WM?
Beides. Es hat ja da Public Viewings. Es hat sogar eins direkt neben der Marina, wo wir sind. Aber da haben wir keine Tickets mehr bekommen. Da hat es auch Konzerte und so. Und darum sind wir ja auch in der Altstadt, also nach Pellerino gegangen, wo es dann eben auch ein paar so grössere Screens hat. Aber da ist dann auch, sind so viele Leute gewesen, wo da ist man so wirklich wie eine Sardine reingequetscht. Und dann irgendwann sind wir rausgegangen und sind wir einfach ein bisschen rumgelaufen und da in jede zweite Bar oder im Restaurant hat es einen Fernseher gesehen, wo man hätte schauen können.
Es war ganz lustig, weil es ist auf dem einer der Hauptplätze von der Altstadt, haben sie die Leinwand aufgestellt, also die riesig grosse Leinwand. Und du musst dir so vorstellen, der Platz geht mega steil durchab. Und jetzt, ich habe noch nicht ganz durchschaut, wieso, aber die Leinwand ist halt wie am oberen Ende gestanden. Das heisst, du bist so schräg den Hang durchab gestanden. Und dann ist halt auch die Möglichkeit, um die Leinwand zu sehen, ist relativ klein, weil du stehst dann immer hinter Leuten, die höher oben stehen als du.
Krass. Und
ich habe noch nicht durchschaut, wieso sie die Leinwand nicht am unteren Ende vom Platz aufgestellt haben. Aber ich bin dort eine halbe Stunde gestanden und habe einfach nichts gesehen. Also wirklich, ich habe nicht einmal den Spielstand können erhaschen.
Und dann auch, wenn sie gejubelt haben, dann einmal haben sie gejubelt.
Einmal, dann sind wir aber gerade rausgelaufen von der Menge.
Ja, wir haben gerade den Anfang vom Match geschaut, da war ja recht unspannend gewesen. Und dann hat Ariane irgendwann gemeint, so, sie würde gerne rausgehen. Und dann sind wir dort rausgelaufen und dann wirklich so eine Minute, nachdem wir hinter der Leinwand gewesen sind, dann haben alle gejubelt und dann haben sie das Goal geschossen.
Und ich habe gesehen, die Bucht heisst Allerheiligenbucht.
Ja.
Super geil. Wo sind wir genau?
Wir sind
wo ist sie?
Genau vor der Altstadt von Salvador.
Vor dem Elevador.
Pellerino.
Ja, genau. Ja.
Wow, das ist ja mega schön. Dann sehen wir die ganze Zeit auf der Altstadt. Mhm.
Das ist wirklich.
Also, es ist eine schöne Marina.
Nein. Die Marina ist nicht schön, aber es ist okay.
Es ist okay. Es hat recht viel Schwell. Wir müssen auch gehen am Donnerstag oder Freitag wahrscheinlich raus, weil wegen einem Südatlantiksturm kommt da wieder recht viel Schwell rein. Und da in dieser Marina. Es hat Bilder vom Februar, wo der ganze Steg zerstört worden ist von einem Schwell. Und das würde ich nicht.
Und spätestens seit Portimao wissen wir, wir haben nicht gerne Schwell in der Marina.
Ja, verständlich. Ja. Wo gehen wir denn hin?
Mal irgendwo in der Bucht. Es hat ja in der Bucht sehr viele Ankerplätze und auch andere Marinas. Es ist ja recht gross und wir wissen von recht vielen anderen Seglern, die wir im Norden getroffen haben. Die haben gesagt, Salvador ist wunderschön zum Umsegeln. Also gehen wir mal am Wochenende ein bisschen schauen, wie es da aussieht und ob es uns gefällt, ob wir länger bleiben
oder weiterfahren.
Auf der Karte sieht es auch so aus, als gäbe es dort wie so Lagunen zwischenzeitlich oder irgendwelche so Teile, die nur bei Flut vielleicht Wasser haben. Also kann man dort reinsegeln?
Wir wissen noch nicht
genau. Also weißt du, es sind so wie Inseln, wo aber rundherum sieht es recht untief aus.
Das könnte man wahrscheinlich mit einem Katamaran machen, aber ich weiss jetzt nicht genau, wo du schaust, aber wir haben das ja entlang an der Küste ja auch, alle Flussmündungen sind ja auch, in der Regel haben ein Riff davor und dann auch noch so Sandbänke und so. Also es ist eigentlich die ganze Küste haben wir das schon, dass man da muss schauen, wann, zu welcher Zeit ist es mit Hochwasser genau richtig, dass man da sich durchschlängeln kann. Und dann ist man auf der anderen Seite, hoffentlich hat man es genug tief. Aber ich weiss, dass es da in dieser Bucht auch recht viele Ankerplätze gibt, wo eben das kannst du nur mit einem Katamaran machen.
Kommen wir eigentlich jetzt viel mit Leuten in Kontakt? Also eben, ihr habt ja gesagt, alle geben euch Tipps und reden mit euch. Ist das... haben da noch coole Leute getroffen?
Ja, zum Beispiel der Antonio. Das ist der von der Migrationspolizei. Dort muss man, in Brasilien muss man sich in jedem Staat an- und abmelden. Und das ist je nach Staat komplizierter oder einfacher. Und er hat sich ab Minute 1 völlig begeistert gezeigt von davon, dass wir mit dem Boot gekommen sind. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er bald pensioniert wird und möchte sich ein Boot, ein Segelboot kaufen und um die Welt reisen. Aha. Und der ist wirklich ganz so lieb gewesen, wie der mit uns geredet hat und gefragt hat und uns Tipps gegeben hat und so. Genau. Und sonst sind halt viele so kleine Begegnungen da, auch mit Taxifahrern, wo einem, also es ist irgendwie, alle Menschen, denen wir begegnet, sind einem so gut gesinnt, habe ich das Gefühl, dass man eben, das ist so ganz absurd, oder der Kontrast dann zu dem, ihr müsst mega fest aufpassen und geht nicht an, dann sterben die, oder nein, aber werden ausgeraubt und so, ist fast nicht vorstellbar, wenn man doch den ganzen Tag nur unglaublich freundlichen Menschen begegnet, oder?
Findest du das auch? Und sie tun auch, ich finde es lustig, also mein Portugiesisch ist immer noch absolut 0 oder vielleicht 0,1, aber sie tun ja da einfach, also tut fast niemand Englisch reden, aber sie tun dann einfach weiter mit dir auf Portugiesisch reden und sie redet gern. Also es ist, du fragst etwas und es ist irgendwie so, ihr habt keine Feuerlöscher, okay, und dann kommt aber das Gespräch, es geht einfach weiter. Und wirklich gut gemeint, sie wollen dir immer helfen. Und fast jeder Taxifahrer schwätzt ein bisschen in den Restaurants auch. Und Ariane kann ja recht gut jetzt Portugiesisch. Und da kann man dann auch das Gespräch oder sich als Gespräch dann führen. Alle sind interessiert, wo kommen wir her, was machen wir da, wo gehen wir hin, wie lange sind wir schon da, gefällt es euch? Also es ist wirklich, alle sind sehr warm und offen.
Gestern haben wir Besuch noch zum Nacht von einer anderen Crew, wo wir auf der Cap Verde schon ganz kurz getroffen haben. Und jetzt sind wir in der gleichen Marina und es hat nicht so viel Segelboot. Und sie haben uns etwas vorbeigebracht und dann haben wir sie zum Nacht eingeladen. Und nachher haben wir mit ihnen besprochen, das habe ich recht spannend gefunden. Sie sind auch schon recht viel und weit gereist. Und sie haben gesagt, sie fänden, hätten noch nie so extrem wie in Brasilien gesehen, wie mega reich und mega arm so nah aufeinander, so nah miteinander leben. Also, dass die super reichen Quartiere mit den Hochhäusern, gerade neben den sehr armen Favela-Quartieren, also wirklich gerade nebendran sind. Und ja, da haben wir auch ein bisschen geschwätzt, so, was für eine Bevölkerungsschicht lernen wir eigentlich kennen jetzt beim Umreisen. Und sie haben gefragt, ja, haben die zum Beispiel irgendjemand von dieser sogenannten Elite mal getroffen? Und das, also von den Superreichen? Und das stimmt. Also nein. Vielleicht, wenn wir mal so in einer Mall gewesen sind oder so, dann merkt man es auch ganz extrem, wo, ja stimmt, da gibt es auch noch eine ganz andere Bevölkerungsschicht.
Aber wir haben nicht mit ihnen Kontakt.
Wir haben keinen Kontakt, ja.
Wir haben eher dann mit den Taxifahrern und den Leuten, die da in der Marina und so, das da ja, hat man ja dann schon. Aber man sieht es einfach, es ist schon eine ganz andere Welt, aber eben, dass das alles auch selbstverständlich im gleichen Ort kann, dass alles dafür Platz hat. Und ja, das alles.
Aber ist ja schon klar, also es gibt ja schon gleich schon Diskussionen. Gerade über Rassismus gibt es ja viele Diskussionen in Brasilien. Also wird dort. Ist das mal Thema gewesen?
Wie meinst du, ist das mal Thema gewesen?
Ja, dass irgendwie Leute auch über das reden oder so ein bisschen. Es hat ja auch einen Machtwechsel gegeben vor einem Zeitchen von Bolsonaro zum Lula.
Das wieder ist ganz lustig. Alle, die mit uns über brasilianische Politik geredet haben bis jetzt, sind davon ausgegangen, dass wir gar nichts wissen. Es ist gar kein. Also weißt du, ich habe jedenfalls schon 3 oder 4 Gespräche gehabt, wo sie mir erklärt haben, so, ja, wir haben eben jemanden gehabt, der macht, er hat geheissen Bolsonaro, vielleicht hast du schon mal von dem gehört. Und es ist so, das ist bei uns auch regelmäßig in den Nachrichten gewesen, wer da bei euch oder was da bei euch läuft. Und, ja.
Aber nein, ich meine, weißt du, auch so ein bisschen, dass die strukturelle Benachteiligung von schwarzen Leuten ist ja schon auch ein mega Thema in Brasilien. Es ist ja nicht einfach so, dass ja, die leben alle friedlich miteinander und es ist irgendwie schön und gut so, wie es ist, oder?
Aber das ist auch nicht.
Also es gibt ja auch sehr viel.
Vielleicht ist das nicht so übergekommen. Ich glaube, wie wir es meinen, nicht. Ich habe nicht gemeint, dass die nebeneinander leben und in Friede, Freude, Eierkuchen miteinander koexistieren, sondern mehr, dass erstaunlich ist, eben wie nah aufeinander. Dass das ist
geografisch. Ja, das habe ich schon verstanden. Mhm. Ja, voll. Okay. Nein, nur weil der Freddy gesagt hat, es hat alles Platz nebeneinander. Also das ist ja, es hat schon Platz, aber es gibt ja sicher auch mega Konflikte, oder? Aber von dem spürt man weniger als Tourist wahrscheinlich.
Ja, und ja, da könnte also, ich jetzt nicht dazu sagen, weil ich...
Ich glaube, das, was wir spüren als Touristen, ist halt genau das, dass man uns sagt, wenn die Sonne untergeht, müsst ihr im Boot sein, dürfen die nicht mehr draussen unterwegs sein. Ja. Ich glaube, das sind genau die Konsequenzen von dem, es lebt so nah, es ist so nah aufeinander und das hat ein riesiges Konflikt- und Gewaltpotenzial. Und wir kommen es so mit über, dass man uns bevormundet und sagt, wenn, dass wir nicht mehr auf der Straße dürfen.
Aber ich habe auch jetzt, also seit wir in Brasilien sind, habe ich auch immer wieder gelesen, dass eben, es ist ja nicht schwarz und weiß, es ist eher so, sie haben einfach eine brasilianische Identität. Das irgendwie so habe ich das, empfinde ich das viel eher, aber ja, ich habe das jetzt nicht so.
Das ist jetzt ein Thema, wo zum Beispiel nicht so viel in den Gesprächen, die wir mit den Leuten haben, auftaucht ist. Gar nicht.
Und zur Politik sonst? Also, dass man irgendwie froh ist, dass der Bolsonaro nicht mehr ist? Oder
mega wenig.
Gibt es das? Oder ist das sehr auf der Oberfläche dann?
Mega, mega wenig.
Es ist, glaube ich, auch, muss man überlegen, wo wir überhaupt sind. Also, wir sind ja oft an einem touristischen Ort, am Strand und trinken den Caipirinha. Da kommt es, glaube ich, nicht so oft vor, dass man dann gerade direkt auch über Politik und über Armut und Rassismus dann auf so ein Thema einsteigt. Weißt, und auch ja, die Gespräche sind immer, das sind ja schon recht kurze Begegnungen, auch wenn es 10 Minuten lang geht, wenn man da mit Leuten redet.
Ja, und für das lange, also mein Portugiesisch lange schon zum darüber reden, wo dass wir rangehen und wie lange dass wir da sind, aber zum Gespräch über politische Realitäten führen.
Ja, ja, voll. Genau.
Da komme ich dann auch sehr schnell an meine Grenzen.
Ja. Nein, Arja, wirklich.
Ich muss noch ein bisschen üben.
Hätte mir
Shame.
Shame.
Genau.
Wir haben letztens im Büro, wo wir gerade den Check-in gemacht haben, da hat der eine, mega netter, hat dann... Das ist noch eine junge Dame reingekommen ins Büro. Ich glaube, er hat sie angerufen und gesagt, sie soll doch mal runterkommen und mit uns auf Englisch ein bisschen schwätzen. Und sie ist Studentin und arbeitet im City Hall. Und sie hat sehr gut Englisch können. Und wir haben auch recht lange mit ihr dann diskutiert. Mhm. Und da, ich glaube, zum ersten Mal habe ich auch die Möglichkeit gehabt, so über das Schulsystem zu fragen, zum Beispiel, wie das funktioniert und ob es, wie sie hat gesagt, es ist an manchen Orten ist extrem schlecht. Und da hat man schon tiefer können fragen, wieso ist das da so und wie funktioniert das mit der Privatschule und gehen alle zur Uni oder nicht. Weißt, da hat man dann, ich habe noch viel mehr Fragen gehabt, aber sie ist dann nicht mehr da gewesen, wo wir zurückgekommen sind. Aber ja, das ist das erste Mal, wo ich auch haben können, wirklich ja, so ein bisschen tiefer können eintauchen und sowas.
Sie hat zum Beispiel mega spannend erzählt, dass die Uni, zum Beispiel die Uni, wo sie sind und wo sie Wirtschaft studiert, ist eine mega gute Uni, aber wie die Rahmenbedingungen, um gut zu lernen, sind überhaupt nicht gegeben. Also zum Beispiel der Strom fällt immer aus oder es hat Wasserunterbrüche ständig und das halt eben die Qualität vom Unterricht ist nicht schlecht. Aber man hat wie nicht die Möglichkeiten, um das Potenzial voll auszuschöpfen als Studentin.
Ja. Ich habe es noch krass gefunden, ich war ja jetzt in Peru im Austausch gewesen und dort ist halt so das System so, dass die staatliche Grundschule oder die obligatorische Schule ist halt mega schlecht. Wenn du dort hingehst, hast du mega wenig Chancen, um genug vorbereitet zu sein, um in eine staatliche Uni zu kommen, die wiederum mega gut ist.
Ja.
Das heisst, die wirklich Erfolg haben müssen, in eine Privatschule, die teuer ist, und können nachher an eine staatliche Uni, die gut ist, aber die anderen sind wie einfach nicht genug vorbereitet. Mhm. Darum ist so der Gap ist extrem krass.
Das wird da ähnlich sein.
Und
ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht, weil uns ja auch immer bis jetzt von Gabriel, also von João Pessoa bis da, immer alle sagen, da, wo wir jetzt sind, sind die Leute am allernettesten, am allerherzlichsten. Wir sind die allernettesten von ganz Brasilien. Und jetzt bin ich schon noch gespannt, ob sich das Gen Süden wirklich verändert, so wie man uns die ganze Zeit das sagt.
Ja.
Oder ob auch noch in Rio und Sao Paulo uns die Leute sagen, dass sie die allerfreundlichsten von ganz Brasilien sind.
Was ich dort erfahre, ist eben, dass im Süden so, es ist viel europäischer, glaube ich, und weniger herzlich. Und so gerade Salvador mit der ganzen Black Community sage ich viel herzlicher und offener.
Das haben wir auch gehört.
Das ist so das, was uns gesagt wurde. Ist,
das haben wir auch schon gehört. Und dass eben die Rassismus- und Benachteiligungsfragen, je weiter dass man in den Süden geht, desto mehr Platz einnehmen oder vordergründiger sind. Und das stimmt. Also Bahia und Salvador ist mega, mega fest geprägt von der schwarzen Community, auch so in der ganzen Kulinarik und ich glaube auch in der Musik und Religion und alles Mögliche. Das merkt man mega fest schon. Also da finde ich schon einen rechten Kontrast zu weiter im Norden.
Wie geht es euch so generell? Fühlt ihr euch wohl?
Ja, ich finde es da... Ja. Ich finde, im Moment haben wir ein bisschen Stress mit Planung von Sachen und wir haben ein paar sehr komplizierte Admin-Sachen, die wir lösen müssen.
Was denn?
Ja, Bootspapier und Besuch und Visa und ja, also alles ein bisschen, seit dem Freitag ist alles ein bisschen kompliziert geworden. Es
kommt alles irgendwie gleichzeitig zusammen.
Aber da finden wir schon eine Lösung. Aber man muss einfach wirklich, wir tun im Moment quasi unsere Route bis Dezember wirklich mit Datum und alles ausrechnen, was wo möglich ist und wie lange können wir wo bleiben. Und es braucht einfach viel Denkmaschine, viel vom Gehirn. Und gleichzeitig versuchen wir da auch, weil wir haben ja die ganze Zeit noch Sachen machen am Boot. Und dann in Jacaré haben wir gemerkt, oh, das ist mega schwierig. Und dann in Recife hat es auch nicht so viel gehabt. Und man geht dann immer weiter und weiter. Und dann heisst es immer, ja, in Salvador kann man dann endlich wieder mal so Sachen kaufen und machen lassen und so. Und dann ist man da und läuft zu jedem kleinen Fischerladen, jedem Bootsladen. Und haben sie das? Nein. Haben sie das? Nein, das haben wir nicht. Und eben, das tut sich dann wieder so, die Liste, die man da mega gerne würde abarbeiten, die tut sich einfach weiter verzögern.
Und jetzt heisst es schon so, nein, Uruguay ist mega gut. Und langsam sind wir ein bisschen skeptisch, ob dann Uruguay wirklich das versprochene Land ist oder ob es dann dort heisst, ja, in Buenos Aires. Und nach Buenos Aires kommt eben dann recht bald Mar del Plata und dort sind sich alle einig, südlich von Mar del Plata geht gar nichts mehr. Da hast du wirklich Glück, wenn du noch kannst Dosen einkaufen.
Shit, da brauchst du sicher eine Heizung dann.
Ja.
Genau. Spätestens dann.
Ja. Aber sonst würde ich sagen, geht es recht gut. Ich glaube, da wir fühlen uns, glaube recht wohl.
Ja, man kann mega gut leben in Brasilien. Also die Stimmung ist mega lässig, wir essen gut, das Klima ist super.
Ja, jetzt, das Schöne ist ja, jetzt in Salvador sind wir, glaube ich, gerade südlich von dem ganzen Regen, der nassen Zone vom Norden, wo es wirklich, da habe ich es ein bisschen schwierig gefunden, also es war schon noch schön gewesen, aber es ist einfach, es hat jeden Tag immer wieder geregnet und dann ist es mega heiß und dann ist es extrem feucht und kannst nichts aufmachen, weil es in 2 Minuten wieder regnet. Und jetzt da unten in Salvador haben wir 2-mal Regen gehabt, kurz. Und da merkt man schon, es ist wieder sonnig, es ist wieder ein bisschen trocken, ein bisschen
gut
windiger.
Gut fürs Gemüt.
Genau, ja. Das macht alles wie, das kommt wieder, die Good Vibes wieder zurück.
Und Mucke sind auch nicht so ein Problem, oder immer noch?
Viel weniger.
Ja, fast. Also, nein, es ist da wirklich.
Es ist ein Traum.
Ja, angenehm.
Ja.
Was könnt ihr dann so essen? Könnt ihr viel selber kochen? Habt ihr euch schon ein bisschen orientieren im Supermarkt mittlerweile?
Schwierig. Also im
immer noch schwierig.
Ja, es ist immer wieder so ein paar Sachen. Es sind auch die Kosten ganz schwierig zum vorhersehen. Weil manche Sachen, die man nicht erwarten würde, kosten dann irrsinnig viel. Also dann habe ich irgendwie einen Mozzarella in der Hand gehabt und erst nachher festgestellt, dass der ja 8,50 umgerechnet kostet.
Wow.
Genau, und andere Sachen sind dafür mega günstig. Käse, grosse Schwierigkeit. Brot, grosse Schwierigkeit.
In Recife haben wir einen Parmesan 100 Gramm für 22 Stutz gesehen.
Ja.
Noch nicht einmal richtigen Parmesan.
Ja, ja.
Crazy. Aber dann kochen sie gleich selber kochen?
Ja, viel.
Auch so ein bisschen brasilianische Menüs oder wie? Oder
ja, Tapioca habe ich ja gelernt kochen, aber sonst machen wir schon ein bisschen mehr unsere Menüs und gehen dann auswärts Sachen probieren. Und
was ist das Highlight zum Essen, ja, auswärts?
Das Highlight? Also
der Grillkäse ist ja sehr lustig. Es ist wie Raclette auf dem Stängeli.
Ja, es ist wie ein klassisches Stängeli, aber es ist Käse.
Stimmt.
Und es laufen so Verkäufer innen, laufen rum und die haben so einen Mini-Grill dabei. Also Mini, es ist wirklich, der hat vielleicht...
Ja, einen, ich hab das vergessen.
Der hat so einen Durchmesser von 20 cm vielleicht oder weniger. Und dann laufen sie vorbei und rufen allen so eben Käse, Käse, Käse. Und dann kann man sagen, ja, ich hätte gerne 2 Sticks. Und dann werden die aus dem Kühlsack rausgeholt und auf den Grill. Hm. Ja.
So geil.
Das.
Also es gibt ja, es ist ja viel so, ja, sagen wir mal, Street Food, also so Spiessli mit Würsch, mit Calabresa oder mit Boulet oder Rindfleisch oder so am Spiessli. Da laufen es auch viel rum. Dann hast du Limonadenhändler, dann hast du eben keine Pirinhas überall oder sonstige Getränke.
Popcorn wird mega viel verkauft überall. Ja. Und da in Bahia gibt es etwas Spezielles, also zwei spezielle Sachen. Eins ist Acarajé, heisst das. Und das ist so ein kleines, wie ein frittiertes, ein grosser Falafel. Der ist aus Bohnen gemacht, also aus Bohnenmehl. Und nachher tust du den aufschneiden und tust Sachen drin. Und so Crevetten kommt rein. Und Tomaten und was wirklich für uns sehr schwierig ist seit Westafrika, mega so ein Okra-Geschleim. Also Okra ist so, ist so ein Gemüse, glaube ich, oder so ein Bohnengewächs, wo, wenn du es kochst, einfach extrem schleimig wird.
Mhm. Das ist und wirklich ein sehr komischer Geschmack.
Ganz ein komischer Geschmack. Es ist ein bisschen wie, wenn man Nasenböck wird.
So lustig. Aber im Tibet gibt es doch auch Okra, so frittiert, und das ist huere geil.
Dort ist es irgendwie nicht das schleimig. Glaub,
ja, aber da tun sie ja das ganze Gemüse, oder? Wahrscheinlich.
Aha.
Und wir haben ja quasi die innere, ich weiß nicht, wieso das so wird, aber es ist wirklich ein Schleim und der Geschmack ist, der ist wirklich so irgendwann in der Nase. Wir haben das erste Mal in Senegal gehabt. Und seitdem folgt das uns ab und zu wieder. Und dann hast du den Geschmack im Mund und so, aha, okay.
Okay.
Ja. Jetzt muss ich das ganze Ding essen. Toll.
Ja. Und auch gegessen haben wir da Moqueca. Das ist ein Gericht, wo so ein Eintopf ist mit Fisch meistens.
Ja, Crevette.
Sehr fein.
Und so kleine frittierte Sachen finde ich ja immer. Frittiert ist ja mein Lieblingsessen. da hat es viel
egal
so kleine
was.
Sachen.
Ja, egal was. Kann ich bestätigen. Was, ja.
Und das finde ich da toll. Ich hatte es in Portugal ja auch immer wieder gehabt. Weißt du, kannst du mit ihrem Bier oder was auch immer so ein paar kleine frittierte Sachen essen. Oder, ja, das ist schön.
Du bist Sternzeichen Sonnenblumenöl.
Ja, genau.
Hey, und ich wünsche mir noch ein Update von euch. Ihr habt ja mal die Story erzählt von dieser jungen Frau, die mit dem einen Typ über den Atlantik hinein wollte.
Ja, ja.
Was ist das? Sind sie eigentlich angekommen?
Der Martin und Laura. Mhm. Ja, wir haben Updates bekommen von ihnen. Du von ihm, ich von ihr. Also, die guten News zuerst.
Sind sie angekommen?
Ja. Einfach nicht auf der richtigen Seite vom Atlantik.
Nein, sie sind jetzt beide, in Europa.
Ah, wirklich?
Aber nicht mit Segelboot.
Ja. Sie haben dann müssen umkehren oder einfach...
Nein, nach links abbogen.
Abbiegen, genau. Und statt dass Warum? Sie... Es hat zu viel Seegras gehabt, von dem haben wir ja auch schon erzählt.
Das Sargassum.
Oh nein, ja.
Und die Form vom Boot von Martin hat einfach gemacht, dass er das nicht hat können. Wir haben es ja immer mit dem Boothaken können so wegmachen. Und er hat es halt nicht können wegmachen, weil es zu tief unter dem Rumpf und im Boot ist, wo sich festgehakt hat. Und sie sind so langsam geworden wegen dem. Und das war es. Und noch etwas anderes. Flauten. Recht lang oder
ja,
so.
Ja, einfach nicht gut Wind und eben mit dem Sargassum zu langsam. Und dann haben sie entschieden, nach Suriname zu gehen. Und dann wird er sein Boot langsam nach Bermuda bringen und dann einfach über mehrere Monate. Aber sie sind beide jetzt nach Europa geflogen.
Ja, und die unerwartet gute News ist, dass Laura mega toll gefunden hat. Wir sind uns ja ganz unsicher gewesen, wie das für sie wird, als erste Erfahrung, ohne WC, ohne Küche, ohne nichts. Sie hat es geliebt. Ich weiss nicht, ob man die Hintergrundkulissen schon gehört, aber es ist 8:52 Uhr am Morgen und 10 Meter von uns ist wieder mal voll Party.
Falls ihr irgendwie übrigens noch weitere so Stories habt von euch Kuhseglerinnen und Segler, immer hier damit, gell? Was die gerade erleben.
Ja, aber ehrlich gesagt,
rund um die Welt.
Haben wir jetzt, also jetzt hat es wieder mal ein anderes Boot, aber wir haben wirklich fast keine andere Segler jetzt auf dem Weg gesehen. Mhm. Es ist wirklich, man fühlt sich da schon ein bisschen, man fragt sich immer wieder so, sind wir da am falschen Ort oder also in der falschen Jahreszeit oder so. Also es ist wirklich, wir sind da, hat nicht so viel. Aber ich glaube, jetzt da in Salvador ist schon ein bisschen mehr los. Aber so im Vergleich zu den Kanaren oder Madeira oder so, wo es wirklich eine Autobahn am Segler
ist. Sind wir Mutterseelen alleine da?
Aber ihr hört auch nicht mehr so viel von euren Friends, oder hört ihr ab und zu?
Doch, wir sind schon noch. Etwas?
Schon noch, aber die sind okay. Über die ganze Welt jetzt verstreut, also in Azoren, in der Karibik, in den Kanaren, wieder zurück in England, wirklich, also,
in Portimao immer noch teilweise.
In Sao Paulo, in Portimao immer noch im Fluss, wirklich überall.
Hey, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja.
Bis dann, ich freue mich.
Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.